Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es gibt wohl wenige Lieder, die so herrlich die Vorsehung Gottes besingen, wie gerade eben dieses Lied, das wir gesungen haben. Paul Gerhardt, der Verfasser dieses Liedes, der hat den 30-jährigen Krieg miterlebt, die Pest, Hungersnot und viele andere Dinge. Und dennoch schrieb er diese Zeilen. Lasst uns noch einmal kurz in den Text des Liedes schauen, um zu sehen, wie die Vorsehung Gottes ihm Trost spendete. Da heißt es in der ersten Strophe: Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege ist der, den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Paul Gerhardt ging also davon aus, dass Gott in allertreuester Pflege die Menschen umsorgt, dass er den Himmel lenkt, Wolke, Luft und Wind und all das kontrolliert und darum auch für die Menschen Wege finden kann, wie ihre Füße gehen sollen. Und in der zweiten Strophe heißt es, dass Gott sich aussucht. Wege, die du hast erlesen. Das bringst du, starker Held, dann zustande, und zwar, was deinem Rat gefällt. Und dann in der Strophe 4, Gott hat aller Wege. An Mitteln fehlt's ihm nicht. Und sein Werk kann niemand hindern, und seine Arbeit darf nicht ruhen. Denn seinen Kindern will er ersprießlich tun. Auch wenn Paul Gerhardt nicht reformiert war, er hatte eine tiefe, tiefe Gewissheit davon, dass Gott alles zustande bringt, was er sich vorgenommen hat und was er in seinem Ratschluss festgesetzt hat und dass er die Geschicke dieser Welt leitet und lenkt, wie es ihm gefällt. Und niemand kann Gottes Arbeit hindern. Und diese Gewissheit war ihm ein tiefer Trost in Zeiten der Unruhe und der Not. Und liebe Gemeinde, kaum eine Lehre, die wir in der Schrift finden, spendet den Gläubigen, den Christen, einen solchen Trost wie die Lehre der Vorsehung. Vor einigen Jahrhunderten, war es so, dass wenn du Briefe gelesen hast von Christen oder Predigten gehört hast oder Aufsätze gelesen hast, dass die Vorsehung immer wieder erwähnt wurde. Überall taucht dieses Wort auf, Vorsehung. Die Christen empfanden diese Lehre als so kostbar, als so wertvoll. Aber wo hören wir heute etwas von der Vorsehung Gottes, wenn du nicht gerade Mitglied einer puritanischen Baptistengemeinde bist? Die Vorsehung, die Lehre der Vorsehung Gottes ist verschüttet. Und die meisten Christen kennen sie nicht. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns beschäftigen, ganz neu mit dieser kostbaren, herrlichen Lehre der Vorsehung Gottes. Dass wir sie neu betonen, wo all die Menschen betonen, die Souveränität des Menschen. Dass wir sprechen davon, dass wir lehren, dass wir darüber nachsinnen. Und darum lasst uns heute nachdenken über das, was unser Bekenntnis, das 1689er Bekenntnis der Baptisten uns lehrt, in dem Kapitel 5 über die göttliche Vorsehung. Ich bete noch. Unser Vater im Himmel, du bist herrlich. Und deine Wege sind lauter Licht. All deine Wege sind vollkommen und dein Ratschluss, du führst ihn durch und niemand kann dich daran hindern. Wir preisen deinen Namen, denn du bist hoch erhöht und du sitzt auf dem Thron und du regierst und du erhältst alle Dinge. Und für deine Vorsehung beten wir dich heute Morgen an. Und wir bitten dich im Namen deines geliebten Sohnes, dass es dir gefällt, dass du uns heute Morgen tieferen Einblick gewährst durch dein Wort, dass wir tiefer erkennen, wie du alle Dinge in deiner Vorsehung lenkst und leitest zu deinem Wohlgefallen allein. Und dass diese Lehre uns kostbarer wird, unser Herz erfüllt und so unser Herz erfüllt wird mit Lobpreis für dich und deinem Sohn. Und so, Herr, segne uns, wenn wir dein Wort betrachten, mit deiner Weisheit, zu deiner Ehre. Im Namen Jesu beten wir. Amen.
Amen. Amen.
Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich vor einigen Wochen einen Vergleich zog, als ich über die Schöpfung Gottes sprach. Da habe ich gesagt, im ersten Buch der Institutio vergleicht Calvin ja die Schöpfung Gottes mit einem herrlichen Schauhaus. Vergleicht also die Welt mit einem herrlichen Haus. Und dann habe ich gesagt, dieses Bild, diese Illustration, die kann uns helfen, um drei Dinge miteinander zu verbinden. Nämlich das, was wir in Kapitel 3 lesen von unserem Glaubensbekenntnis, den Ratschluss Gottes, darüber lehrte Nathanael, die Schöpfung Gottes, Kapitel 4, und Kapitel 5, die Vorsehung Gottes. Dann habe ich das verglichen mit einem Bauprozess und habe gesagt, der Ratschluss Gottes, das ist quasi das, was ein Architekt macht. Er legt fest, was genau geschehen soll. Dann kommt die zweite Phase, nämlich die Bauausführung, und das ist die Schöpfung Gottes. Hier realisiert der Bauleiter alles, was in dem Bauplan vom Architekten festgelegt wurde. Und die dritte Phase ist dann die Benutzungsphase, nämlich wo der Hausmeister dann alles erhält und im Schuss hält. Nun, das sind nicht drei verschiedene Personen, sondern Gott alles in allem, der diese Dinge tut. Und heute werden wir uns diese dritte Phase anschauen, dass Gott in seiner Vorsehung alle Dinge erhält. Und ich werde zunächst erklären, was unter Vorsehung zu verstehen ist. Dann möchte ich kurz die Vorsehung Gottes, die Lehre der Vorsehung Gottes verteidigen gegen ein paar Einwände, die man haben könnte. Und drittens möchte ich ja heute auch einen Schwerpunkt darauf legen, wie man oder welchen praktischen Nutzen diese Lehre im Leben eines Christen hat. Und mir ist bewusst, dass ich heute gar nicht die Zeit habe, ins Detail zu gehen bei dieser Lehre. Ich werde an der Oberfläche kratzen. Aber ich hoffe, dass diese Lehrstunde für euch heute Morgen ein Appetitanreger ist, dass ihr neu motiviert werdet, euch mit der Vorsehung Gottes zu beschäftigen. Also erstens, was ist denn die Vorsehung Gottes? Zunächst einmal, wir dürfen das nicht verwechseln mit Vorhersehung. Wie oft habe ich das schon gehört? Dass Leute irgendwie von Vorsehung gehört haben und dann erzählen sie davon und dann sagen sie Vorhersehung Gottes. Das sind unterschiedliche Dinge. Natürlich sieht Gott alle Dinge vorher, aber nicht einfach, weil er sieht, ja, was wird in der Zukunft passieren, sondern er weiß alle Dinge, die passieren werden, weil er sie auch bestimmt hat, dass sie passieren. Das ist ein wichtiger Unterschied. Gott schaut nicht einfach in die Zukunft, ja, was wird passieren. Die Lehre der Vorsehung ist nicht die Lehre der Vorhersehung. Aber was dann? Ich möchte uns eine Definition geben, die ich formuliert habe, und vielleicht könnt ihr sie euch notieren. Die göttliche Vorsehung ist Gottes anhaltende Ausübung seiner regierenden und erhaltenden Macht gegenüber seiner Schöpfung zur Erfüllung seines ewigen Ratschlusses. Ich lese noch einmal. Die göttliche Vorsehung ist Gottes anhaltende Ausübung seiner regierenden und erhaltenden Macht gegenüber seiner Schöpfung, und zwar zur Erfüllung seines ewigen Ratschlusses. Den letzten Teil dieser Definition, den haben wir schon angeguckt, nämlich, dass Gott seinen ewigen Ratschluss erfüllen will. Den Bauplan. Und dass er auch diesen Bauplan realisiert, nämlich in der Schöpfung. Aber manche denken, dass Gott, nachdem er die Welt geschaffen hat, ja, dass er sich zur Ruhe gesetzt hat. Und die begründen das dann mit Genesis 2, Vers 2, wo es ja heißt, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und nun kann man denken, ja, Gott hat also die Welt geschaffen, so, und dann hat er sich zur Ruhe gesetzt. Also mit der Schöpfung Gottes war das Handeln Gottes vorbei. Aber jetzt lasst mich euch mal einen ganz wichtigen Bibelvers vorlesen für die Vorsehung Gottes. In Johannes Kapitel 5, Vers 17 sagt Jesus Christus: Mein Vater und ich sind am Werk bis jetzt. In anderen Worten, Jesus Christus sagt: Mein Vater und ich sind alle Zeit Handelnde, sind alle Zeit Arbeitende, sind Wir ruhen nicht, sondern wir sind am Werk alle Zeit bis jetzt. Ja, Gott hat sich tatsächlich diese Ruhe genommen, wie es heißt, aber wovon? Er hörte auf, etwas Neues zu schaffen, aber jetzt, nachdem er diese Schöpfungsphase beendet hatte, begann die Phase der Erhaltung, dass Gott erhält. Manche, wie gesagt, stellen sich das vor, als ob die Welt so ja ein Perpetuum mobile ist, also so eine Maschine, die man einmal anstößt und die dann ganz von alleine weiterläuft. So läuft es nicht. Die Bibel lehrt etwas anderes, nämlich das Universum läuft nur, weil Gott das Universum erhält. Er ist derjenige, der es am Laufen hält. Darum ist Gottes Vorsehung Gottes Welterhaltung und Gottes Weltregierung. Gottes Schöpfertätigkeit wurde abgelöst von seiner fürsorglichen, regierenden Tätigkeit. Lass uns mal darüber nachdenken, was das bedeutet, dass Gott die Welt erhält. Lass uns ein paar wichtige Stellen aufschlagen dazu. Wer mag einmal Kolosser Kapitel 1 aufschlagen? Vers 16 und 17. Ja? Und wer Hebräer Kapitel 1 ab Vers 1 und dann Marianne? Soweit einmal. Bist du bereit, Kolosser? Magst du einmal Vers 16 und 17 lesen, bitte? Dankeschön. Alles besteht durch ihn. Hier lehrt die Bibel ganz deutlich, dass durch Jesus Christus alle Dinge bestehen. Ob du nun dieses Pult nimmst, das aus Holz ist, ob du dich selbst nimmst, dein Herzschlag, das, was du bist, ob du rausschaust oder alle Dinge um dich herum, alles hat seinen Bestand allein durch Jesus Christus. Und in Hebräer ab Vers 1 heißt das was? 1 Vers 1? Ich sag Stopp. Dankeschön. Hier heißt es, dass Jesus Christus, der die Welten gemacht hat, alle Dinge durch sein Wort trägt. Alle Dinge ausnahmslos existieren, bestehen, laufen fort, werden erhalten aufgrund Jesu Christi, der sie erhält. Und das müssen wir begreifen, dass wenn Jesus Christus Gott diese Erhaltung zurückziehen würde, dann würde alles zerfallen und aufhören zu existieren. Elihu sagt in dem Buch Hiob, Kapitel 34, wenn er, nämlich Gott, sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinem Atem zu sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staub zurückkehren. Verstehen wir das? Wenn Gott seine erhaltende, lebensspendende, kraftgebende Erhaltung zurückziehen würde, würde alles zu Staub pulverisiert werden und nicht mehr existieren. Verstehen wir das? Alles, was wir sehen, ohne Ausnahme existiert, weil Gott es erhält. Gott erhält es am Leben. Aber Gott erhält es nicht nur am Leben, sondern Gott regiert es auch. Das heißt, er leitet und lenkt es so, wie es ihm gefällt. Das heißt, es ist nicht nur Welterhaltung, sondern auch Weltregierung, Gottes Vorsehung. Wenn wir einmal den Psalm 104 studieren. Vielleicht könnt ihr das heute in euren Familienandachten zu Hause machen. Da lesen wir, Gott regiert über das Wetter, über Wind und Regen. Er regiert über alle Berge und über alles Land. Er regiert über alle Täler und Quellen. Er regiert über alle Tiere auf dem Land und im Wasser, über alle Pflanzen und sogar über die Äckerböden, über den Mond, über Sonne, über die Nacht. Er regiert über alle Menschen ausnahmslos, über all ihre Werke und all ihr Tun. Gott regiert ausnahmslos über alles. Und das ist Gottes Vorsehung. Aber warum ist das jetzt eigentlich so, dass Gott ja unbedingt in allen Dingen das Sagen haben will? Könnte man so frech formulieren. Wenn wir so denken, dann haben wir eine ganz, ganz wichtige Sache nicht begriffen. Gott allein ist selbst existent. Das heißt, er allein besteht aus sich selbst heraus. Alles andere braucht Gott. Das heißt, gar keine Frage, Gott will in allen Dingen das Sagen haben. Gott hat in allen Dingen das Sagen. Und das lässt sich auch gar nicht ändern, denn alles besteht durch ihn. Paulus sagt in Athen in Apostelgeschichte 17, in Gott leben wir und bewegen wir uns und sind wir. Das heißt, Paulus sagt, wir sind in Gott. Wir können uns gar nicht anders bewegen als in Gott. Was meint er damit? Pantheismus, dass Gott in allen ist und wir in ihm und so weiter. Er meint damit, kein Mensch kann irgendwie leben, es sei denn, Gott gibt ihm das Leben. Wir können gar nicht anders als leben ohne Gott. Und hierzu müssen wir auch verstehen, dass das alles, was ich hier lehre, auf Gottes Allmacht beruht. Manche denken, ja, Gottes Allmacht bedeutet einfach nur, dass er alles tun kann, was ihm gefällt. Das stimmt. Oder sie denken, ja, Gott, das bedeutet einfach die Allmacht Gottes, dass er stärker ist als andere. Das stimmt auch. Aber Gottes Allmacht bedeutet auch, dass Gott alle Macht hat. Das bedeutet, es gibt keine Macht, außer sie kommt von Gott. Verstehen wir das? Es gibt nur die Macht Gottes. Andere Mächte gibt es nicht. Und es sei denn, Gott leiht Macht. Aber Gott allein hat alle Macht. Gott ist allmächtig. Es gibt keine Macht, außer die Macht Gottes. Und darum besteht alles durch seine Allmacht. Er gibt Macht, so kann man bestehen. Er gibt Kraft, so hat man Kraft. Manche denken, die Schöpfung, das sei so wie ja ein Künstler, der ein Werk schafft. Er malt ein Bild und danach kann er sich von dem Bild abwenden, nach Hause gehen, das Bild verkaufen und das Bild könnte weiter existieren, unabhängig von dem, der es gemalt hat. Das ist eine ganz klare Sache. Bei Gott funktioniert das nicht. Gott malt nicht ein Bild und das Bild könnte dann weiter existieren ohne Gott. Wenn Gott sich zurückziehen würde von seiner Schöpfung, würde dieses Bild sofort zerfallen. Nichts ist selbst existent als Gott allein. Und darum hat nur Macht derjenige, dem Gott es gegeben hat. Jesus sagt ganz klar zu Pontius Pilatus, du hast keine Macht, es sei denn, sie wäre dir gegeben. Ganz klare Sache. Der Satan, jeder Staatsoberhaupt, egal wer es ist, hat nur Macht, weil Gott sie ihm verliehen hat. Denn er hat alle Macht. Gott ist von nichts und niemandem abhängig. Alles ist von Gott abhängig. Und auch manche wiederum denken, es sei so, ja, dass Gott bestimmte Gesetze in Kraft gesetzt hat und die laufen von alleine. Zum Beispiel Naturgesetze. Die denken ja, also wenn ich jetzt hier mein Buch fallen lassen würde, dann fällt das zum Boden, weil Gott hat ja das Gesetz der Schwerkraft, der Gravitation eingesetzt. Und dann denken die, das ist einfach sowas, das funktioniert unabhängig von Gott. Das hat er so gesetzt, dass das so funktionieren soll. Ihr Lieben, wir sind keine Atheisten. Wenn dieses Buch auch nach dem 100. Mal runterfällt, und das passiert morgen auch noch und übermorgen, überübermorgen noch, dann ist das nicht einfach nur ein Beweis dafür, dass es Gesetze gibt, sondern dann sehen wir darin Gottes Treue. Gott ist treu. Darum geht die Sonne jeden Morgen auf. Und wenn wir aus dem Fenster gucken, denken wir, wie? Gott ist treu? Schon wieder geht die Sonne auf. Er tut die Dinge, die er sich vorgenommen hat, dass er sie tut. Und er tut sie, weil er treu ist. Darum können wir uns auf all das verlassen und nicht, weil es irgendwelche Naturgesetze gibt. So ein Blödsinn. Wir sind keine Atheisten. All diese Dinge funktionieren, weil Gott treu ist und immer wieder das tut, was ihm gefällt. Es gibt kein Gesetz, keine Macht, die gelöst wäre von Gott. Gott weiß zu jeder Zeit, an jedem Ort, was er tun will, und er tut es. Und darum, ihr Lieben, gibt es keinen Zufall. Assis Sproul schreibt in seinem Buch Glauben von A bis Z: In einem Universum, das von Gott regiert wird, gibt es keine Zufallsereignisse. In der Tat gibt es so etwas wie den Zufall nicht. Der Zufall existiert nicht. Er ist bloß ein Wort, das wir gebrauchen, um mathematische Wahrscheinlichkeiten zu beschreiben. Der Zufall selbst aber hat keine Kraft, denn er hat keinen Sinn. Der Zufall hat keine Größe, die die Realität beeinflussen kann. Der Zufall ist kein Ding. Es gibt keine blinde, unpersönlichen Kräfte, die in der Menschheitsgeschichte am Werk sind. Alles wird durch die unsichtbare Hand der Vorsehung Gottes hervorgerufen. Selbst die Dinge, die wir so als Zufall bezeichnen würden, zum Beispiel das Werfen eines Loses, heißt es in Sprüche 16, Vers 33, im Gewandbau schüttelt man das Los, aber seine Entscheidung kommt vom Herrn. Selbst die zufälligsten Dinge werden vom Herrn entschieden. Manche denken ja, aber das kann doch nicht alles Gott interessieren. Ja, ob da jetzt ein Vogel tot vom Himmel fällt, was geht das Gott an? Jesus sagt, werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft und nicht einer von ihnen fällt auf die Erde ohne euren Vater. Es gibt keinen Zufall. Gottes Augen sind überall und er lenkt und leitet, wie es ihm gefällt. Ich empfehle euch die Predigt von Spurgeon mit der Nummer 3114 unter dem Namen God's Providence, Gottes Vorsehung. Und die hat er als Predigttext Hesekiel Kapitel 1, wo Hesekiel diese Schau hat, wo er Kreaturen sieht und diese Räder mit den ganzen Augen drauf und so weiter. Und man sich fragen kann, was heißt das? Und er sagt, das ist Gottes Vorsehung. Das bedeutet, Gott leitet und lenkt alle Dinge und Gottes Vorsehung hat überall Augen. Da passiert nichts, was Gott nicht will und diese Räder gehen in einer Richtung, wie Gott es haben will und da ist kein Fehler. Gott ist vollkommen in seinem Ratschluss und er führt aus, was er sich vorgenommen hat. Und da ist keiner, der seine Hand irgendwie zurückhalten könnte und sagen könnte, was tust du? Im Vergleich zu ihm ist das ganze Heer und alle Bewohner der Erde wie nicht zu achten. Vom größten Sonnensystem dieses Universums bis zum kleinsten Atom. Gott hat alles unter Kontrolle. Und wiederum andere denken, ja, aber Gott kontrolliert wahrscheinlich nur die großen Dinge. Aber wie soll Gott große Dinge kontrollieren, wenn er die kleinen Dinge nicht kontrolliert? Denn all die großen Dinge basieren ja auf kleinen Dingen. Du sagst, ja, vielleicht hat er dafür gesorgt, dass Barack Obama eingesetzt wird. Aber meinst du nicht, dass es ganz viele Dinge geben musste, damit Barack Obama zum Präsidenten wird, wo er geboren wird, zu welcher Zeit, welche Eltern er hat, welche Schule er besucht, welche Noten er hat und so weiter? Gott kontrolliert die kleinen Dinge und darum kontrolliert er auch alle großen Dinge. Und Christen haben das verloren. Die laufen durch die Welt und verstehen nicht, dass alle ihre Haare gezählt sind von Gott. Bis ins kleinste Detail. Der Mensch kann sein Leben nicht selbst bestimmen. In Jeremia 10, Vers 23, ein wichtiger Vers heißt es. Jeremia 10, Vers 23. Ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht und dass es keinem gibt, der geht, gegeben ist, seinen Schritt zu lenken. Kein. Und in Sprüche 20, Vers 24 heißt es, von dem Herrn sind die Schritte des Mannes bestimmt und der Mensch, wie sollte er seinen Weg verstehen? In Sprüche 16, Vers 9 heißt es, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Sprüche 19, Vers 21, viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Liebe Geschwister, ich könnte diese Liste jetzt beliebig weiterführen. Die Bibel ist voll. Und Leute, die diese Lehre nicht kennen und nicht glauben, ich sage euch, das liegt einfach daran, dass die Bibel nicht kennen. Lest die Schrift und du wirst sehen, dass von Anfang bis Ende die Bibel voll ist von Gottes Vorsehung. Und darum sagt Jakobus auch, also wenn ihr irgendwelche Dinge plant, was ihr in dieser oder jener Stadt machen wollt, dann sagt nicht, wir wollen machen, sondern wenn der Herr will und wir leben, dann werden wir dies oder das tun. Das älteste nicht inspirierte, Schrift, die wir nach der Bibel gleich haben, ist die sogenannte Didache. Und da heißt es auch in 3 Vers 10, was dir auch zustößt, nimm es als gut auf, du weißt ja, dass ohne Gott nichts geschieht. Die ersten Christen haben das anscheinend begriffen. Was ist los mit uns heute? Ich sag euch, was los ist mit uns. Das hat etwas damit zu tun, dass keine Lehre so den Stolz des Menschen zerbricht, wie die Lehre der souveränen Vorsehung Gottes. Das wollen wir nicht. Wir wollen selbst bestimmen. Was war denn Adam und Evas Wunsch? Sie wollten sein wie Gott. Sie wollen selbst entscheiden. Sie glauben, sie leben aus ihrer eigenen Kraft. Aber jeder von uns muss doch zugeben, dass wir gar nicht selbst entscheiden können. Wer von euch hat denn entschieden, wo er geboren wird? Und von welchen Eltern? Das würde ich mal gerne wissen. Spurgeon sagt in seinem Plädoyer für den Calvinismus, müssen wir nicht alle zugeben, dass es Gottes Vorhersehung und seine Hand war, die uns in diese Welt gebracht haben? Auch jene Menschen, die der Meinung sind, dass wir später unsere eigenen freien Willen haben, um unsere Füße in diese oder jene Richtung zu lenken, müssen doch zugeben, dass wir nicht durch unseren eigenen Willen in diese Welt gekommen sind, sondern dass Gott dies für uns entschieden hat. Welche der Umstände haben wir denn in unserer Hand gehabt, die es uns erlaubt hätten, bestimmten Menschen als unsere Eltern auszuwählen? Hatten wir damit irgendetwas zu tun? Hat nicht Gott selbst unsere Eltern bestimmt, wie auch unseren Geburtsort und unsere Freunde? Begreifen wir nicht, dass wir das nicht in der Hand haben? Gott regiert, wie er will, jeden Menschen. Aber, und das müssen wir auch verstehen, wenn ich jetzt universell spreche und sage, Gott über jeden Menschen, müssen wir nochmal verstehen, dass Gott noch eine spezielle Vorsehung für seine Kinder hat, für seine erwählte Gemeinde. Ich lese einmal, was Sam Waldron sagt. In seinem Kommentar zu dem Bekenntnis sagt er, dass das besondere Augenmerk von Gottes Fürsorge und Aufmerksamkeit in seiner königlichen und allumfassenden Fürsorge seiner Gemeinde gilt. Wer, wenn überhaupt irgendjemand, genießt Gottes besondere Fürsorge? Sind es die Prominenten, die Mächtigen, die politischen Führer, die Juden? Nein, es ist die Gemeinde. Dies ist eine oft verhüllte, aber doch trostreiche Tatsache. Worauf richtet sich das Augenmerk von Gottes Vorsehung in dieser Welt? Auf Mekka? Nein, auf die Gemeinde. Was das Wichtigste des Lebens anbelangt, dürfen wir uns keine säkuläre Mentalität zu eigen machen. Alles, was im Leben geschieht, geschieht um der Gemeinde willen. Und das ist jetzt etwas, was wir begreifen müssen. Alles, was in dieser Welt geschieht, was Gott in seiner Vorsehung tut, soll der Gemeinde dienen. Und dient der Gemeinde. Das ist ein bisschen kompliziert. Und manche kennen Hebräer Kapitel 1, Vers 14 und wissen, die Engel sind zum Beispiel dienstbare Geister. Für wen sind sie ausgesandt? Da heißt es, für alle, die das Heil erben sollen. Da können wir sagen, okay, Gott schickt bestimmte Dinge, die gelten nur der Gemeinde. Und wir wissen, ja, Gott lässt Regen auch über Ungerechte und die Sonne über Gerechte und Ungerechte und so weiter. Aber das ist ein schwerer Punkt zu erklären, aber das muss in unsere Herzen fallen, dass Gott alle Dinge tut aufgrund seiner Erwählten. Die profansten Dinge, die wir uns vorstellen können, nehmen wir mal das Beispiel Essen. Wir glauben, natürlich, Gott hat allen Menschen Essen gegeben und das stimmt auch. Aber jetzt hört einmal, was Paulus sagt in 1. Timotheus 4, Vers 3. Gott hat die Speisen erschaffen zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Gott hat die Speise, das heißt in seiner Vorsehung dafür gesorgt, dass Speise wächst, damit das in Danksagung angenommen wird. Das ist der Sinn von Speise. Aber nur die können doch diesen Sinn erfüllen, die es in Wahrheit erkennen und in Danksagung annehmen. Das heißt, natürlich profitieren die Ungläubigen von den Dingen, die den Erwählten gegeben werden in dieser Welt. Aber all die guten Dinge sind und dienen eigentlich den Erwählten. Ein Beispiel. Ich wollte das jetzt gar nicht machen, aber lass uns mal einmal kurz Petrus aufschlagen. Ich will das mal zeigen, wie sich das in der Schrift, weil mir das ein wichtiger Punkt ist, den ich eigentlich gar nicht weiter jetzt groß ausführen wollte, aber wie manche Leute die Bibel falsch lesen, wo sie einfach denken, Gott würde mit jedem gleich umgehen. Lass uns mal 2. Petrus Kapitel 3 aufschlagen. Eine berühmte Stelle, die immer gegen die Erwählungslehre und die Souveränität Gottes genommen wird. In Kapitel 3, ab Vers 9, Da heißt es, 2. Petrus Kapitel 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, also seine Ankunft, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist Langmut euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Und so denken die Leute jetzt, Gott will allen Menschen Buße schenken und darum will er, dass alle zu Buße kommen, aber er wartet und die Menschen, die kommen einfach nicht und deswegen lässt er sich so viel Zeit. Was ist mit dem Text gemeint eigentlich? Ich möchte aufzeigen, dass es den Erwählten gilt. Hier heißt es, dass Gott euch gegenüber langmütig ist. Jetzt müssen wir uns fragen, wer ist euch? Und dann müssen wir im Vers davor gucken. Und da sagt er, dies aber sei euch nicht verborgen, Geliebte. Ja, es ist also, ihr, euch, das bedeutet Geliebte. Jetzt müssen wir uns fragen, wer sind die Geliebten? Da heißt es dann in 3, Vers 1, schaut mal in Vers 1. Diesen zweiten Brief schreibe ich euch, Geliebte. Petrus schreibt also an Geliebte, an denen er schon einen zweiten Brief geschrieben hat. Und jetzt müssen wir uns fragen, wer sind denn diese Geliebte? Und dazu müssen wir den ersten Brief aufschlagen, an den er den ersten Brief geschrieben hat. Und da heißt es in 1, Vers 1, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Verstehen wir das? Wer ist euch? Es sind die Geliebten. Wer sind die Geliebten? Es sind die, an die Petrus schon mal einen Brief geschrieben hat. Wer sind die, an die Petrus schon mal einen Brief geschrieben hat? Die Auserwählten. Und jeder von denen wird zur Buße kommen, bevor er wiederkommt. Gott hat eine spezielle, souveräne Gnade mit seinen auserwählten Kindern. Dass jeder von ihnen das heile Erbe und alles dient ihnen dazu, dass sie Gott verherrlichen. Lass uns über ein paar Einwände jetzt nachdenken. Wenn Gott alles lenkt und leitet, dann ist er auch schuld an allem Bösen in der Welt und der Mensch kann dafür nicht verantwortlich gemacht werden. Wer von euch hat das schon mal gehört? Oh ja. Ich habe 5 Jahre lang Gefängnisarbeit gemacht und habe dort mit Dieben bis zu dreifachen Mördern viel gesprochen in dieser Zeit. Und ich kann euch sagen, wenn den Menschen eine Sache schwerfällt, dann, dass sie zugeben, dass sie selbst schuld sind. Dass sie selbst schuld sind an ihrer Lage. Was ist denn das, was Adam gemacht hat gleich, als der Sündenfall kam? Ja, aber Gott, doch die Frau, die du mir gegeben hast, nicht ich bin schuld, sondern du doch, weil du hast mir doch Adam, die Eva gegeben. Und so läuft das bei uns Menschen, dass wir denken einfach, wir können unsere Verantwortung auf jemand anderen abschieben. Aber, ob du das so kompliziert findest oder nicht, aber die Bibel lehrt das deutlich, Gott lenkt alle Dinge und trotzdem ist der Mensch voll verantwortlich für sein Tun. Du kannst dagegen anstreiten und sagen, das ist unlogisch oder das glaube ich nicht oder was auch immer. Die Bibel lehrt es. Der Mensch ist vollkommen verantwortlich für all sein Tun und dennoch hat Gott das Tun des Menschen völlig unter Kontrolle. Nehmen wir mal die schlimmste Sünde, einer der schlimmsten Sünden, die getan wurde, die Verratung Jesu Christi von Judas. Jesus sagt, der Sohn des Menschen, also er selbst, geht zwar dahin, also wird überliefert, wie geschrieben steht, also wie es geschehen muss nach der Weissagung der Schrift. Wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Judas war vollkommen verantwortlich für das, was er getan hat. Denn die Sache ist, dass Gott nicht gegen den bösen Willen des Menschen handelt, als ob er ihn nämlich den bösen Willen einpflanzen würde, sondern der Mensch, der will das Böse tatsächlich und Gott leitet das Böse, wie er es will. In Johannes 8, Vers 44 sagt Jesus, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel und die Begierde eures Vaters wollt ihr tun. Das ist nicht so, dass Gott sagt, ich brauche Böses in der Welt und darum gebe ich dir jetzt den Willen, Böses zu tun. Das kann kein Mensch behaupten, sondern die Menschen aus sich heraus wollen das Böse tun. Und darum sagt Jesus auch, dass der Satan, wenn er die Lüge redet, aus seinen eigenen redet. Gott schafft es, alle Dinge zu leiten, ohne Ausnahme, alle Dinge zu leiten, ohne selbst schuldig zu werden oder der Autor des Bösen zu sein, die Sünde erfunden zu haben oder irgendwie zu sündigen. Gott kontrolliert das Böse. Und zwar, wie man versucht zusammenzufassen, auf vier verschiedene Art und Weisen geht Gott mit dem Bösen um. Erstens, er erlaubt es. Das heißt, er lässt es zu, tatsächlich. Nämlich, dass er sagt, ja, so soll es geschehen. In Apostelgeschichte 14 lesen wir zum Beispiel, dass es heißt, Gott ließ die Nationen in der vergangenen Zeit ihren eigenen Weg gehen. Das heißt, er ließ sie. In Römer 1, da lesen wir auch, dass Gott sie einfach dahin gab. Das heißt, gesagt, okay, diesen Weg, dass das Böse in dein Herz geht. Erlaubend, zulassen. Zweitens ist, Gott verhindert auch Böses. Das sind sich manchen auch nicht bewusst. Die sehen das Böse in der Welt und denken, oh, warum lässt Gott das ganze Böse zu? Die sind sich gar nicht im Klaren, wie viel Böses Gott verhindert Tag für Tag. Was meint ihr, warum so wenig Axtmörder in Wetzlar rumlaufen? Das hat etwas damit zu tun, dass Gott das verhindert in seiner Souveränität. Das lesen wir zum Beispiel, als Abraham seine Frau Sarah da den Abimelech gegeben hat, wo Gott das verhindert, als er kommt in einem Traum in Genesis 20. Gott verhindert auch Sünde. Drittens ist, er zügelt auch Sünde, nämlich, dass sie nicht voll zur Entfaltung kommt. Zum Beispiel bei den Satana, der will den Hiob ganz auslöschen und Gott sagt, ja, aber seine Seele taste nicht an. Und wie oft zügelt Gott diese wilden Tiere, diese Menschen, dass sie nicht voll ausüben können. Habt ihr mal die Pläne von Hitler gesehen, was der alles machen wollte noch? Seine Baupläne und so weiter, was der vorhatte? Gott hat es gezügelt. Gott hat es beendet. Und viertens ist, Gott leitet auch Sünde um. Und das ist eine interessante Sache, die wir bei vielen Dingen lernen können. Zum Beispiel Josefs Geschichte. Da sagt er, er wird dann verkauft und so weiter von seinen Brüdern. Und dann sagt er, so, ihr habt es wirklich böse gemeint. Also der Mensch hat es böse gemeint. Gott aber hat es gut gemeint. Und da übersetzt die Elberfelder übrigens komisch, wahrscheinlich weil die Übersetzer nicht an die Souveränität Gottes glauben. Behaupte ich jetzt einfach mal. Da heißt es nämlich im Originaltext, dass Gott es halt gut meinte und zum Guten gedacht hat. Und in der Elberfelder heißt es aber, ja, das ist 1. Mose Kapitel 50, Vers 20. Ja, richtig übersetzt kann man sagen, Gott gedacht es gut zu machen. Und das heißt, die Sache, das alles, was Josef passiert ist, meinte Gott gut. Und die Elberfelder übersetzt einfach mit, Gott aber hatte die Absicht, es zum Guten zu wenden. Verstehen wir den Unterschied, diesen kleinen Unterschied, den man beim Lesen vielleicht nicht so schnell merkt? Gott wollte das nicht einfach nur am Ende zum Guten lenken. Das ist richtig, dass Gott damit was Gutes beabsichtigt hat. Aber auch all die Dinge, die Josef passiert sind, meinte Gott gut. Ja, das ist ein Unterschied. Das ist nicht irgendwie erst so, dass ja ganz viele Dinge passieren uns und dann erst am Ende kommt Gott zu seinem guten Ziel, sondern er hat gute Gedanken über unser Leben. Und all die Dinge, die passiert, meint Gott gut und beabsichtigt sie zum Guten für uns. Und es ist nicht erst am Ende einfach nur alles gut. So ein Happy End. Sondern jetzt schon meint Gott es gut mit dir, auch wenn es Dinge gibt in deinem Leben, die dir nicht passen und wo du dich denkst, kann das Gottes Güte sein. Ich könnte jetzt viele Stellen aufzeigen, wo Gott böse Werke, Sünde gebraucht zu seinen heiligen Zwecken, ohne dass er sich versündigt. Aber wie gesagt, die Leute, die das nicht mitbekommen, die lesen einfach nicht die Schrift. Und der zweite Einwand ist, ja, dass wenn Gott alles kontrolliert, dann brauchen wir auch nichts mehr zu machen. Das ist dann Fatalismus oder Hyperkalvinismus. Ja, wenn Gott ja eh alles durchführt nach seinem Plan, dann brauchen wir nichts mehr zu machen. Ihr Lieben, unser Bekenntnis legt auch Wert darauf, Gott tut alles, indem er Mittel gebraucht. Wie bist du hergekommen? Gott hat dir ein Auto geschenkt. Gott will dich versorgen. Wie versorgt er dich? Indem er dir Arbeit gegeben hat, dass du arbeitest und so versorgt wirst. Das heißt, Gott gebraucht stets Mittel. Manchmal auch gebraucht er keine Mittel. Zum Beispiel bei der Schwangerschaft von Maria. Ohne Mittel. Manchmal geht er über Mittel hinaus. Zum Beispiel, dass Abraham und Sarah noch ein Kind bekommen können. Und manchmal wirkt er auch völlig gegen die Mittel, die er eigentlich eingesetzt hat, nämlich zum Beispiel Feuer, das eigentlich verzehrt. Da lesen wir, dass Daniels Freunde, dass denen nichts passiert. Gott hat also Wege, Mittel, wie er will. Aber gewöhnlich handelt er durch Mittel. Er hat uns Gnadenmittel gegeben, wie die Bibel, die Gemeinschaft der Heiligen, das Gebet, das Abendmahl. Und das gebraucht Gott, um an uns zu wirken. Und so hat er uns den Körper gegeben, um bestimmte Dinge durchzuführen. Und auch den Evangelisationsauftrag. Er hat sich ausgesucht, dass er das durch seine Kinder tun will. Das ist sein freier Entschluss, dass er durch Mittel wirkt. Wisst ihr, eigentlich braucht er zum Beispiel auch keinen Regen. Er könnte all die Pflanzen so aufwachsen lassen. Regen braucht er eigentlich nicht. Er hat sich ausgesucht, das durch Regen zu machen. Er hat sich ausgesucht, sein Evangelium nicht durch Engel, sondern durch Menschen zu verkündigen. Wer sind also wir, dass wir sagen, wir wollen Gott nicht dienen? Wir sind keine Mittel. Und jetzt kommen wir zur Anwendung. Das ist mein Lieblingspunkt. Weil ich habe mir mal die Mühe gemacht, auch wenn ich nicht viel Zeit hatte, jetzt das vorzubereiten. Ich habe Johannes Calvin, Thomas Watson, Flavel, Pink und andere gelesen und habe versucht, so ein bisschen zusammenzufassen, was die jetzt sagen, welche praktische Auswirkungen das auf unser Leben haben kann. Ich habe da einige, ich muss mal gucken. Das sind 17 Punkte, die wir uns jetzt angucken. Ich gehe schnell durch, weil wir jetzt nicht die Zeit haben, das intensiv anzugucken. Erstens ist diese Lehre der Vorsehung, die führt uns zur Bewunderung. Wenn wir über Gottes Allmacht, Allgegenwart und Allwissenheit nachdenken, die er ja braucht, um die Vorsehung durchzuführen nach seinem Wohlgefallen, ach, das vertieft unsere Verehrung von Gottes göttlichen Charakter. Das führt uns tiefer und tiefer in Anbetung. Zweitens, es führt uns zur stiller Ergebung. Wir ordnen uns, wenn wir all das verstehen, stille Gott unter und hören auf zu murren. Auch bei Stau, beim schlechten Wetter und sonst was. Umso mehr wir verstehen, dass alle Dinge von Gott geleitet sind, umso ruhiger werden wir und hören auf zu murren. Wir ordnen uns stille unter, stille Ergebung. Drittens ist, es mehrt unser Vertrauen und unserem Glauben, denn wenn wir wissen, dass er alles lenkt und leitet, obwohl, ja, in Liebe lenkt und leitet, obwohl es so anders ausschaut, wir können vertrauen, weil wir wissen, seine Hand der Vorsehung, obgleich sie unsichtbar ist, sie steht hinter allen Dingen. Viertens ist, es macht uns furchtlos, denn wir wissen, er führt alles zu einem guten Ende. Es gibt uns Gelassenheit inmitten von der Wechselhaftigkeit und Umwälzungen unserer Zeit, wenn wir wissen, ich brauche mich nicht fürchten. Wenn ihr all das hört vom Kriegsgeschrei und so weiter, fürchtet euch nicht. Wie Luther so in seiner Art sagen, wenn die Welt voll Teufel wäre, ja, und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es muss uns doch gelingen. Gott ist auf unserer Seite. Was kann uns trennen, was kann uns scheiden, die Auserwählten Gottes? Von der Liebe Gottes. Fünftens, Trost. Inmitten von Bedrängnis, Liebe, seine liebevolle Hand zu erkennen. Jetzt in der Zeit, wo ich in Lübeck war, habe ich einen befreundeten Pastor, er gerade erst in seinem Dienst, gerade erst eine Freundin kennengelernt, die gerade erst in dem Kinderdienst eingesegnet werden sollte. Und dann schlagen wir die Zeitung auf dem Titelblatt. Junge Frau von einem 18-jährigen Mercedes-Benz-Fahrer überfahren. Das war seine Freundin. Das passiert nicht oft, das steht nicht oft auf der Titelseite. Gerade seine Freundin, die er gerade kennengelernt hat. Pastor. Ich bin gespannt. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was er von der Souveränität verstanden hat. Und ich hoffe, dass ihm das zu einem großen Trost wird, der allen Verstand übersteigt. Dass Gott selbst diese Dinge in seiner Hand hält. Diese Lehre schenkt uns Trost über alle Maßen. Auch Dankbarkeit. Denn wenn ich erkenne, das sechstens ist also Dankbarkeit, wenn ich erkenne, dass er Gott alles gibt, das heißt, mein Herzschlag, dass ich atmen kann, dass er mir essen, dass er mir trinken gibt, dass alles, was ich mir nur irgendwie vorstellen kann, kommt von ihm, und wie viel mehr muss ich ihm danken? Ich habe ja das Beispiel von Essen benutzt. Das ist gegeben, damit ich dankbar bin. Dankbar, dass er mich, wie wir es gestern feiern durften jetzt, zum Beispiel Manuel und Kiwi zusammengeführt hat. Habt ihr mal die Geschichte gehört, wie die zusammengekommen sind? Gott hat das geführt, eindeutig. Dankbarkeit. Es hilft auch, siebtens, ein Heimweh zu bekommen. Was meine ich damit? Wenn wir all das Gottes Vorsehung sehen, die verborgen ist in seinem Ratschluss und manche Dinge nicht verstehen, dann bewirkt das auch, dass wir uns freuen auf den Tag, wo er die Dinge auflöst. Dann freuen wir uns, wenn wir dann bei ihm sind, wo er diese Puzzleteile zusammenbringt und wir ihn preisen können für seinen wunderbaren Ratschluss und seine Führung. Es bewirkt Heimweh. Oh Gott, alles verstehe ich noch nicht, aber ich freue mich, wenn ich bei dir bin. Außerdem hilft es uns, sorgenfreier zu leben. Denn wenn wir wissen, diese alltäglichen Dinge, die haben wir gar nicht in unserer Hand, Gott versorgt uns und so weiter, wie Jesus lehrt an vielen Stellen, dann mindert das unser Sorgen. Außerdem, neuntens, es hilft uns, kleine Dinge, geringe Dinge zu schätzen. Denn wenn wir verstehen, dass Gott ja das kleinste Atom und alles lenkt und leitet, dann verachten wir auch nicht die geringen Dinge, sondern wissen, dass die kleinsten Dinge geordnet sind von Gott, also schätzen wir sie auch und halten keine kleine Sache einfach für, ach, wen interessiert das? Kleine Dinge. Wir verstehen ein, auch darin sehen wir Gottes Handeln und darum schätzen wir die geringen Dinge. Außerdem, das ist ein Punkt, der für mich sehr wichtig ist in meiner Vergangenheit, diese Lehre schenkt uns Frieden über unsere Vergangenheit. Warum? Weil wir nämlich wissen, wenn Gott unsere Vergangenheit geleitet hat, dann können wir auch Frieden über unsere Vergangenheit haben. Macht das Sinn? John Flavel sagt, Gottes Vorsehung ist wie die hebräische Sprache. Du musst sie rückwärts lesen, um sie zu verstehen. Im Nachhinein erkenne ich in meinem Leben Gottes gute Vorsehung. Ich erkenne sie. Beim Nachhinein. Gleichzeitig bedeutet das, und das macht darauf noch Thomas Watson aufmerksam, nur weil Gott in der Vergangenheit Sünde und all das gebraucht hat, um mich auch zu einem bestimmten Punkt zu bringen in meinem Leben, nämlich Buße zu tun, bedeutet das nicht, dass deshalb die Sünde gut ist. Dass ich denke, ja, weil Gott hat das alles gebraucht und so weiter, dass ich hier das und das, jenes gemacht habe, dass ich das erlebt habe, also ist die Sünde an sich gut. Und das möchte ich auch nicht gesagt haben, als ich vorhin davon sprach, dass das Gute, was Gott in Josefs Leben gemacht hat, dass das gut war, dass er verkauft wurde und dass seine Brüder sowas Schreckliches gemacht haben. Das meine ich damit nicht. Und trotzdem, in diesem hat Gott es gut gemeint für den Josef und für das Volk, denn das sollte gerettet werden vor der Hungersnot. Auf dass der Same Jesus Christus am Ende komme und dieses Volk nicht vernichtet werde. Elftens, Demut. Kaum eine Lehre ist so demütigend und bricht den Stolz und verwirft die Ehelehre der Werksgerechtigkeit so wie die Lehre der Vorsehung. Denn wenn ich weiß, es kommt doch gar nicht auf mein Tun an und selbst die Werke, die ich tue, lehrt Epheser, sind vorbereitet vor Grundlegung der Welt, dass wir darin wandeln. Wo ist da irgendwas, wo ich mich rühmen könnte? So ein Blödsinn. Gott hat alle Dinge getan, also bin ich demütig. Außerdem, zwölftens, Gewissenhaftigkeit. Wenn Gott ein Gott der Ordnung ist und in Treue und Wahrhaftigkeit alle Dinge lenkt, dann müssen auch wir darauf Acht geben, dass wir treu sind, gewissenhaft, voller Ordnung in allem, was wir tun. Von unserer Gemeinde bis zu unserer Familie, bis auf unseren Arbeitsplatz und allen Dingen, die wir tun. Ordnung. Weil Gott ist ein Gott der Ordnung und wenn ihr guckt in seiner Vorsehung, es hat alles seinen Platz. Und so wollen wir gewissenhaft sein. Drittens, es bestärkt unser Bewusstsein von der Gegenwart Gottes. Wenn wir wissen, dass Gott überall seine herrliche Hand der Vorsehung drüber hält und alles lenkt und leitet, dann sehen wir auch in allen Dingen, die uns passiert, Gottes Hand, also seine Gegenwart. Dann verstehen wir, da können wir selbst sagen, wie David, ja, der einmal verspottet wird von jemandem, dann sagt er, ja, das ist vom Herrn geschehen. Eine Sache, die wir von unserem Kopf her nicht verstehen können, aber selbst Dinge, die uns passieren, wir können darin Gott erkennen, die uns nicht passen, Dinge, die uns nicht passen, wo wir sagen, ich erkenne Gott und seine Gegenwart darin. Er hat das so gelenkt und ich will es in stille Ergebung akzeptieren und annehmen. Außerdem stärkt es unsere Freude an Gott. Denn stell dir vor, wie Gott dir täglich begegnet in ganz vielen Dingen, dich beschenkt und dich erfreut, dir Dinge zum Genießen darreicht, dir deine Familie und all diese Dinge schenkt. Und du verstehst, das ist nicht einfach nur neutral, das ist nicht einfach so in mein Leben gekommen, sondern Gott steht dahinter. Dann sind dir all diese Dinge, die gegeben, selbst diese Blume hier, hilft dir, dass es dir als Instrument dient, dich an Gott zu erfreuen. Das heißt, bleib nicht dabei stehen, dass du dich einfach nur an dieser Blume erfreust, sondern seh den, der diese Blume geschaffen hat und erfreu dich an dem, der so herrlich ist. Außerdem, 15. diese Lehre bestärkt unser Ausharren im Glauben. Wenn wir nämlich verstehen, dass Gott in seiner Vorsehung uns erwählt hat uns berufen hat, uns gerechtfertigt hat. Und der wird uns auch verherrlichen. Er wird uns bewahren. Und dass Gott alle Mittel, alle Wege hat und alle Kraft, uns zu erhalten bis zum Ende. Oh, dann verstehen wir, dass wir darauf vertrauen dürfen. Und das bestärkt unser Ausharren, weil ich weiß, ich laufe ja nicht aus meiner Kraft, sondern Gott, der in seiner Vorsehung, in seiner Macht alles erhält, wird auch mich erhalten. Ich werde ausharren bis zum Ende, weil er mich erhält. 16. Sie bestärkt uns in der Stunde des Todes. Wissen wir, dass der Herr uns treu geführt hat, unser Leben hindurch in allen Dingen. Und dass sein Ratschluss an uns nicht vergebens war, sondern er uns erhält, auch bis zum Tode, dann wissen wir, er hält uns auch über den Tode hinaus. Er ist treu in diesem Leben, er wird es auch treu im kommenden sein. Darum können wir voller Zuversicht in den Tod, ins Leben, vom Glauben zum Schauen hinübergehen. Und jetzt 17. als Fazit und Abschluss. Die Lehre der Vorsehung drängt uns dazu, Gott, der alles lenkt, immer mehr wohlgefällig leben zu wollen. John Flavel schreibt in seinem Buch Alles in seiner Hand Folgendes. Wenn Gott alles für uns hinausführt, dann ist es für uns von großem Interesse und großer Wichtigkeit, uns in allen Dingen zu bemühen, ihm zu gefallen, von dem wir in allem abhängig sind. Fürchte nichts außer der Sünde. Strebe nach nichts so sehr, wie Gott zu gefallen. Möge Gott gemäß seiner Vorsehung uns seine Gnade dazu schenken. Amen. Gibt es Fragen, Ergänzungen, Korrektur?
Das ist eine Ergänzung. Nur, ich finde es bei Verständnis zu werden, der ältere Geschwister, wir hatten das schon erlebt, bei älteren Geschwistern, die das tausendjährige Reich erlebt haben, dass die gerade dort erlebt haben, die Nationalsozialisten, auch diese Vokabel der Vorsehung,
ja, richtig,
so heftig für Propaganda, ja, missbraucht wurde, richtig, dass die innerlich in Norden Schwierigkeiten hatten.
Absolut.
Das hinterher so, also wieder positiv biblisch zu verstehen.
Absolut, also, ja, richtig.
Weil wir das einfach erlebt haben, wie dort immer von dieser göttlichen Vorsehung die Rede war.
Ja.
Die ist ja also nicht falsch, ja, aber natürlich so jetzt in diesem Sinne ausgestattet.
Absolut.
Wie damit in den Norden stehen kann, das so zu akzeptieren.
Ja. Ich finde, nee, das absolut, ein ganz wichtiger Punkt.
Für diese ältere Generation, ja, die das so erlebt hat.
Ja.
Wir wissen auch von Berichten aus 50er Jahren, wo englische, amerikanische Missionare hier waren, die gepredigt haben und übersetzt. Und Übersetzer haben das Wort, Jesus ist unser Führer. Weil es für sie einfach so klar besetzt war durch diese Propaganda des Nationalsozialismus, wie sie gerade solche Vokabeln bedient hat.
Ja. Ja. Danke, das ist wichtig. Ja.
I think I think it's important that for a new generation of people to hear this again in a positive way.
Ja.
Not to say that we're not going to use these terminologies anymore, but to teach it in our churches properly. Because otherwise we stay away from these words because it offends certain people or it has a connotation.
No.
But I think we can now reaffirm it, yeah.
Und vor allem auch betonen, das habe ich heute auch versucht, welch ein Gewinn diese Lehre ist. Welch ein Übermaß an Trost und Ruhe und Frieden diese Lehre verleiht. Und wenn wir das neu betonen, dann denke ich, dass die positive Seite auch wieder neu gesehen werden kann. Ich habe ein bisschen zu lang gemacht, glaube ich. Haben wir noch Zeit, die letzten 6 Strophen zu singen? Dass wir das Lied abschließen, ist das okay? Dann.